Herzlich willkommen zum GenAI-Special des IT-Tacheles-Podcasts von Adesso. Normalerweise sprechen wir hier mit externen Gästen über GenAI und die Rolle, die diese Technologie in Unternehmen spielt. Heute habe ich aber mal Frank Dobelmann, unseren CTO, eingeladen, um einmal darüber zu sprechen, wie denn GenAI sich auf Adesso auswirkt und wie das so bei uns in den letzten Jahren, kann man schon sagen, einen Trend gesetzt hat und welche Veränderungen das für uns bedeutet. Ich fand, das war ausreichend transformativ für uns, dass sich das lohnt, das mit allen einmal zu teilen. Von daher, Frank, herzlich willkommen hier. Stell dich doch mal ganz kurz vor. Wie lange bist du denn schon bei uns? Was machst du und wer bist du?
Hallo Benedikt. Ja, danke für die Einladung. Ich bin schon eine ganze Zeit lang bei Adesso, seit 1998 tatsächlich, und verantworte heute die hochregulierten Branchen von Public über Health bis Utilities und bin in der Nebenfunktion, und das ist, durchaus auch eine Hauptfunktion, darf man, glaube ich, sagen, vom Aufwand her, aktuell CTO bei Adesso.
Ja, wunderbar. Wir hatten ja überlegt, wie erzählen wir das am besten? Und ich habe gesehen hier, die Kommunikationsabteilung hat aufgeschrieben, wir stehen vor der größten Software-Engineering-Disruption seit 1968. Ich wusste nicht, was 1968 war. Du?
Da gab es mich noch nicht.
Ja, mich auch nicht. Also habe ich gegoogelt oder gegeminiert. Es war das Jahr, in dem die Welt verstand, Software ist kein Nebenprodukt der Hardware, sondern das Gehirn der Maschine. Und dieses Gehirn braucht eine solide Bauanleitung. Ja, ich finde, viel besser hätte man eigentlich die Disruption, die jetzt durch agentische Softwareentwicklung ansteht, kaum beschreiben können, obwohl es jetzt schon 60 Jahre her ist. Ne? Was siehst du da an Änderungen?
Das stimmt. Also ich hatte am Montag unsere neuen Architekten, die Ausbildung starten, und habe ein bisschen gegoogelt, wo der Begriff des Architekten eigentlich herkommt. Der stammt tatsächlich auch aus dem Altgriechischen. Wir haben ja seit jeher Anleihen getrieben, so aus dem Ingenieurswesen. Ne? Wir nennen uns Software-Ingenieure und Requirements-Engineers. Und ich glaube, dass dieser Begriff zu keiner Zeit mehr zutraf als zu der jetzigen, wo wir uns gerade hinbewegen. Das heißt, tatsächlich von der Manufaktur wirklich in eine Produktion, eine industrielle Fertigung.
Okay, und wir haben uns, ich glaube, das ist ein gutes Jahr her, ne? Haben wir uns mal im Offsite versammelt und haben gesagt, okay, jetzt müssen wir dieses Thema wirklich treiben, vor die Welle kommen, haben die AI Force gegründet, um zu sagen, okay, das ist jetzt die Truppe, die Adesso und auch im Kern unseren Softwareentwicklungsprozess transformiert. Was ist seitdem passiert? Was habt ihr gemacht?
Genau, AI Force darf man, glaube ich, einmal erläutern. Ergebnis dieses Meetings, wo wir uns ja unterschiedliche, auch international tätige Firmen angeguckt haben, von Microsoft, Salesforce, über viele andere, und Eindrücke gesammelt haben, war diese Truppe das Ergebnis sozusagen. 8 Leute, die sich damit beschäftigen, wie gestalten wir eigentlich diese Transformation bei uns. Mhm. Wir haben uns 4 Ziele gesetzt. An erster Stelle, und ich glaube, das ist goldrichtig gewesen, die Effizienz. Wir treiben das alles nicht zum Selbstzweck. Das ist jetzt kein neuer Trend, den wir irgendwie behandeln, sondern der bringt uns wirklich in neue Sphären. Und Effizienz steht da an erster Stelle.
Okay.
Zweites Ziel war, ein Mindset-Shift zu begleiten im Unternehmen, weil das Ganze durchaus, so gewaltig und disruptiv ist, dass wir wirklich von einer Transformation reden müssen. Und die braucht eben auch Veränderungen in den Köpfen. Und ich glaube, das ist der wesentliche Faktor, der uns da zum Erfolg verhilft, wirklich die Mannschaft mitzunehmen.
Das, wenn ich das ergänzen kann, ne, da sehe ich ja auch gerade an, ich sag mal, das ist der Unterschied zwischen Kundenorganisationen, die das erfolgreich umsetzen, und Kundenorganisationen, die 10% heben. Ja, weil genau dieser Gedanke, die Leute dahinter zu bekommen und Dinge, die Jahre oder Jahrzehnte lang eingeschliffen sind, tatsächlich zu verändern.
Ja. Und was gehört dazu? So ein Mindset-Shift zu betreiben, sicherlich eine Menge von Ausbildung, Zugang zu neuen Technologien zu schaffen, Berührungsängste beheben, zu adressieren. Wir haben das getan mit einem umfangreichen Schulungsprogramm. Das sind schon jetzt die meistbesuchten Schulungen bei Adesso tatsächlich. Und Adesso steht ja tatsächlich auch für das Thema Weiterbildung und Qualifizierung seit jeher. Und am Ende des Tages natürlich auch Guidance, also vorzugeben, vorzudenken, wie wollen wir eigentlich diesen Prozess gestalten?
Ja, genau, dem neuen Softwareentwicklungsprozess widmen wir uns dann gleich. Du hast ja jetzt vor allem auch von Schulungen gesprochen. Ich weiß, da tun wir ja sehr viel, auch mit unserem hunderte Seiten dicken Schulungskatalog. Aber wie funktioniert das denn? Ich meine, das ist doch so ein Mindset-Shift. Macht ihr Gehirnwäsche in den Schulungen oder wie kriegen wir die Leute dazu motiviert, das zu machen?
Nee, haben wir tatsächlich nicht. Also wir haben weder Mentalisten noch Hypnotisieren. Wäre es hier noch was, oder? Wir schulen natürlich ganz extrem. Also es ist wirklich ein neues Schulungsprogramm, was wir aufgesetzt haben, was genau in diese Richtung zielt, auf unterschiedlichen Leveln. Und es ist tatsächlich mittlerweile auch das meistbesuchte in Adesso-Zeiten ever. Also es zeigt auch das Interesse der Mannschaft daran. Die bewegt sich, das ist das Tolle. Alle sind heiß auf dieses Thema. Wie kriegen wir den Mindset-Shift hin? Naja, im Wesentlichen dadurch, dass wir überzeugen. Ja, also ich glaube, das muss ja ein Rückenmarksimpuls sein, dass du an ein Thema glaubst wirklich, sonst änderst du deine Meinung nicht einfach. Und ich glaube, das kriegt man nur hin, indem wir Ergebnisse zeigen, indem wir einfach vorleben sozusagen, so können Projekte neu funktionieren mit agentischer Entwicklung und so werden sie wirklich erfolgreich.
Okay. Ja, klingt gut. Wenn man jetzt da drauf guckt, das Prozessmodell hast du ja schon gesagt, at scale nennen wir es. Fangen wir vielleicht mal einmal vorne an. Was heißt denn überhaupt at scale?
Boah, das muss ich echt ablesen. At scale steht für Adesso Smart Cycle for an AI Enhanced Lightweight Software Engineering.
Das kann ich jetzt aber wieder vergessen, oder?
Ja, genau. Und weil das so sperrig ist, nennen wir das einfach at scale. Und at scale klingt ja auch so ein bisschen wie at scale, also füge Skalierung hinzu. Und ich finde, das passt einfach auch fürs Thema.
Ja, cool. Also mir gefällt der Begriff, prägt sich gut ein, at scale. Finde ich gut. Und jetzt musst du es aber einmal erklären. Was sind denn die grundlegenden Prinzipien von at scale? Warum ist das anders, dass wir einen neuen Prozess brauchen 1968 und nicht mehr? Das ist natürlich Quatsch. Ne? Also, dass uns die klassischen agilen Entwicklungsmethoden und Aufteilung von Arbeit etc. pp., die wir jetzt in den letzten, na, wie lang, 15 Jahren ungefähr gepflegt haben, nicht mehr tragen.
Ich war letztes Jahr auf der SCON. Der Smart Country Convention, das ist so eine der Leitmessen im Public-Bereich und durfte prognostizieren, das habe ich mich getraut, weil es, glaube ich, auch hinreichend absehbar ist, dass 26 das Jahr der Agenten wird. Und es geschah ja schon im November. Ich glaube, das war wirklich wegweisend und vielleicht auch so ein bisschen das Einläuten dieser agentischen Ära, von der wir jetzt sprechen, in dem Anthropic einfach Opus in einer neuen Version gelauncht hat, die uns einfach wie so ein Tsunami ereilt hat. Und ich glaube, wir sind immer noch so in den Nachbeben, wo wir feststellen, das sind Möglichkeiten, die wir plötzlich an der Hand haben, von denen wir vorher nur träumen durften. Das war eben so bahnbrechend, dass wir gesagt haben, dafür brauchen wir einfach auch ein neues Prozessmodell, um das zu adressieren.
Kannst du einmal so für die Hörer und Hörerinnen, die jetzt nicht so viel Softwareentwicklung selber betreiben, erklären, was war da so bahnbrechend? Was hat jetzt den Unterschied gemacht? Ich meine, ChatGPT ist jetzt ein paar Jährchen alt, ich weiß gar nicht genau, 3.
Ja, vielleicht mal so von der, mal bildlich gesprochen, wenn wir, mach mal die Anleihe beim Autobau. Ja, wenn wir vorher in Teams, in Klammern Scrum-Teams, um so ein Auto rumstanden und das irgendwie gefertigt haben, ne, in so einer Manufaktur, in einem Arbeitsschritt und dann sind wir an die nächste Arbeitsstation mit dem Team gegangen, in Klammern Sprint.
Ja.
Dann war das Vorgehen bisher, nachdem unsere meisten Projekte funktionierten. Und das ist heute anders. Heute sind wir an einer Produktionslinie. Ne, also der Wandel, den Ford damals revolutionär mit der industriellen Revolution eingeleitet hat, den haben wir plötzlich mit unseren digitalen Produkten eben auch. Bei uns werkeln dann eben keine Roboter an der Produktionslinie und dem Fließband, sondern die Agenten. Aber damit verlagert sich unsere Arbeit natürlich auch, so den Schraubenzieher direkt in der Hand haben, in im Prinzip eins danach gelagert, diesen Prozess zu supervisen, den zu orchestrieren, den zu dirigieren, den zu optimieren.
Okay. Und das Modell ist einfach schlauer geworden oder was war da der Tipping Point?
Was macht Agenten so mächtig, würde ich mal sagen? Ich glaube, zum einen ist das, dass wir Mittel und Wege haben, dass sie eben Systemgrenzen einfach überwinden können. Na, mit dem Konstrukt der MCP-Server sozusagen schafft man eben einen Zugang für unterschiedlichste Systeme. Damit kann ich Aufgaben systemübergreifend sehr einfach adressieren und muss nicht mehr von A nach B nach C, sondern das kann der Agent für mich in Summe tun. Dann können Agenten miteinander interagieren. Das sicherlich auch noch ein mächtiges Argument, was das Ganze eben, orchestrierungsfähig macht an der Stelle. Und das dritte sicherlich durch die Abwicklung spezialisierter Agenten in einzelnen Tasks kann ich halt sehr fokussiert Aufgaben vornehmen. Wir wissen, KI halluziniert eben auch, das tun Agenten eben auch. Aber je dedizierter ich sie auf eine Aufgabe setzen kann, desto mehr verenge ich natürlich diese Möglichkeit, da irgendwie auszubrechen, sondern eben genau das Richtige zu tun. Und das ist unsere Aufgabe, die auf den richtigen Weg zu schicken.
Okay, also das heißt, oder die Agenten sind dann der Unterschied in der Prozesssteuerung und auch in der Dauer, mit dem die an so einem Thema arbeiten können, ne?
Absolut. Also wenn man mal so Charakteristika zusammenfassen wollen, wodurch ist so ein Prozess eigentlich gekennzeichnet? Da habe ich gerade gesagt, wir läuten so eine neue Ära ein. Und ich glaube, die darf man durchaus als Beyond Agile bezeichnen. Wir sind jetzt irgendwie 25 Jahre nach agilem Manifest. Und diese Ära ist, glaube ich, zu Ende. Warum ist die zu Ende? Naja, weil die Zyklen, in denen wir denken, viel kürzer sind, weil agile Entwicklung natürlich sehr teambezogen auf Interaktion ist und unsere Teams plötzlich viel kleiner sind. Und damit ist dieses Paradigma, was wir hier haben, nicht mehr so richtig passend.
Okay, das ist natürlich ein sehr boldes Statement, ne? Beyond Agile. Das hat uns ja jetzt lange getragen, große Veränderung. Erklär doch mal jetzt im Detail, was macht denn dann At Scale aus, dass du dich so weit aus dem Fenster traust?
Na, vielleicht noch mal einmal zu den Charakteristika. Während wir vorher halt Sprintzyklen hatten, die eine gewisse Dauer hatten, glaube ich, dass wir in einen Prozess reinkommen, den wir fast als fließend bezeichnen können. Fließend im Sinne von nicht Wasserfall, sondern fließend im Sinne von iterativ, und zwar hochiterativ. So iterativ, dass wieder in die Anleihe in den Industriebereich, wie unser Fließband einfach 7x24 laufen lassen können. Das heißt, unsere Agenten sind auch nachts für uns tätig sozusagen. Auf der anderen Seite haben wir da sehr diskrete Bausteine. Das sind die einzelwerkenden Agenten, wie ich die vorhin mal skizziert habe, ne, die diesen Prozess dann ausmachen, um nicht zu halluzinieren. Und so setzt sich das Ganze im Prinzip schematisch zu einem Gesamtprozess zusammen. Und was wir dann im Prinzip tun, ist, Guided Automation. Guided Automation. So würde ich es benennen. Also das ist keine Vollautomation. Ich würde hier auch in keinem Fall von Citizen Development reden. Ich glaube, da sind wir nicht. Also ich habe am Anfang gesagt, der Begriff des Ingenieurs und des Architekten ist nach wie vor vielleicht so stark wie nie hier prägend. Das braucht uns schon. Also die Agenten, die ganze Manufaktur muss von uns angeleitet werden, in welche Richtung wollen wir gehen. Was sind die Architekturprinzipien, die dem hinterliegen? Nach welchen Pattern wollen wir arbeiten? Sonst entgleitet mir das auch, dann habe ich am Ende ein Haufen von Software, die vielleicht auch funktioniert, aber der nicht robust ist, der nicht wartbar ist und der nicht auch übermorgen noch für die Anforderungen von übermorgen da ist.
Ja. Und wenn man jetzt einfach das klassische Team mit Cloud-Lizenzen bewaffnet und dann zuschaut, wie das skaliert, dann skaliert man in der Regel auch oft das Chaos. Das heißt, At Scale ist jetzt der Bauplan mit den klaren Charakteristiken, das, sage ich mal, vernünftig zu skalieren, sodass eben Qualität und dann auch Ergebnisse passen. Kann man das so zusammenfassen?
Das kann man so zusammenfassen. Wir haben dedizierte Schritte durch diesen Prozess definiert. Dazu ist der erste beispielsweise tatsächlich so ein Readiness-Check. Und das ist nicht nur so, weil dieser Prozess einfach neu für uns ist, sondern weil der einfach gewisse Voraussetzungen braucht. Also es ist jetzt nicht so, dass wir alle Projekte damit ablösen würden, sondern ich glaube, man muss schon sehr dediziert drauf gucken, welche Projekte sind dafür eben auch geeignet.
Und in den Projekten habe ich dann aber hinterher wirklich Code, der von Agenten erzeugt wird, den sich keiner mehr angeschaut hat.
Vielleicht wird das deutlich, wenn wir so ein Projektbeispiel tatsächlich nehmen. Und ich nehme da mal eins, ohne jetzt Kunden und Projekt zu nennen, aber einmal abstrahiert. Das ist tatsächlich so ein Brownfield-Ansatz. Also wir kommen aus der klassischen Entwicklung, agile Entwicklung mit einem Team von ungefähr 10 Leuten und haben da dann sukzessive mit At Scale die agentische Entwicklung eingeführt. Und am Ende landen wir bei Zyklen von 2 Releases pro Woche.
2 Releases pro Woche, wo wir vorher alle 2 Wochen einen Release hatten.
Genau. Und das bedeutet natürlich ganz umwälzend andere Prozesse auch zum Kunden hin. Wir landen bei No-Code. Also wir implementieren nicht mehr selber. Wenn die KI Fehler macht, und das tut sie, wie beschrieben, lassen wir die KI die Fehler fixen. Dafür gibt es eben spezialisierte Agenten, die genau das tun. Unsere Aufgabe ist es, die Agenten dahingehend zu erziehen.
Erziehen, das ist sehr vermenschlicht, oder?
Ja, das fiel mir gerade auch auf. Ich versuche das eigentlich zu vermeiden. Ich glaube eben nicht, dass ein Agent der nächste Sebastian ist. Und ich spreche auch nicht von Agent Families, so aus dem amerikanischen Sprachgebrauch aus. Ich glaube, das sind Tools, die wir benutzen können, die uns helfen, effizienter zu werden. Aber am Ende des Tages sind es weiter Tools.
Also ich mag ja den Begriff von AI Augmented Developer oder Professional ganz gerne, weil dann hast du im Prinzip einen, der arbeitet und einen Agent, der hilft. Ob das dann, ich weiß nicht, sehr menschlich wirkt oder nicht, aber heute hast du ja auch Excel als Tool oder ein anderes. Ne? Ich finde das eigentlich ein ganz, ganz vernünftiger Approach. Okay, habe ich verstanden. Das heißt, es geht jetzt viel schneller. Wir kriegen mehr Output aus dem Team raus. Was bedeutet das denn jetzt für so ein klassisches IT-Projekt?
Dass wir nahezu alles umstellen.
Okay.
Also fangen wir mal an. Die Voraussetzungen müssen natürlich andere sein. Wir brauchen eine Infrastruktur, die das auch supportet. Und das ist nicht nur von den Entwicklungsumgebungen, in denen wir dann KI zugänglich machen, indem wir quasi unsere Agenten trainieren, sondern das betrifft auch alle Umsysteme. Denn wir müssen die ja zugänglich machen. Das heißt, wir haben die bei uns in einer entsprechenden Umgebung, um das auch compliant zu halten, mit MCP-Servern ausgestattet, sodass wir die auch erreichen können mit den Agenten. Wir haben einen Zugang.
Vielleicht ganz kurz zur Erklärung. MCP ist das Model Context Protocol. Ne? Damit ist im Prinzip so, wie soll man sagen, der API-Layer für Systeme gemeint, auf denen dann eben große Sprachmodelle und Agenten zugreifen können. Ne?
Genau das. Und das ist schon das nächste Stichwort. Die großen Sprachmodelle spielen natürlich da eine große Rolle bei. Und die haben wir zugänglich gemacht über unseren AI-Hub. Und der versetzt uns in die Lage, wirklich unterschiedlichste Sprachmodelle einsatzgerecht zu verwenden. Nicht alle Modelle werden, also nicht immer werden die großen Modelle verwendet für jeden Einsatzzweck. Manchmal empfiehlt es sich auch, On-Premise-Modelle einfach zu benutzen, weil sie kostengünstiger sind. Also Financial Engineering wird bestimmt eine neue Disziplin, mit der wir auch zu tun haben werden.
AI FinOps, ne?
Ja, so ungefähr.
Und wir sind mit dem AI-Hub eben auch in der Lage, das Ganze auf Projekte zu fakturieren.
Mhm. Ja, und wenn man da so drauf schaut, ist ja jetzt ganz frisch, hat ja Jensen Huang, der CEO von NVIDIA, hat ja gesagt, jeder Entwickler möge ungefähr die Hälfte seiner Personalkosten auch in Tokens verbrennen, sonst ist er ineffizient, ne? Wenn wir jetzt gerade an diesem Thema Tokens und Consumption vorbeikommen. Ist das denn ein relevanter Kostenpunkt, die Tokens heute für die Software? Oder sind wir soweit noch nicht, dass das vom Verbrauch her auch wirklich relevant teuer wird?
Doch, ich glaube schon, das ist ein Kostenfaktor, den wir berücksichtigen müssen, wo wir unseren Kunden natürlich auch erläutern müssen, wozu diese Kostenposition, die einfach jetzt neu ist, eigentlich da ist. Die kann man in unterschiedlichsten Dimensionen fassen. Am Ende des Tages steht dahinter die Benutzung von den großen LLMs im Sinne der agentischen Tätigkeiten. Und ja, das muss man veranschlagen. Das ist einfach neu dazugekommen. Dafür sinken ja die Gesamtentwicklungskosten auch. Und das ist jetzt kein Verhältnis, in dem wir das eine durchs andere ersetzen, sondern es ist eine deutlich niedrigere Kostenposition tatsächlich.
Ja, okay. Das heißt, wenn ich das mal so zusammenfasse, Projekte werden in kürzeren Zyklen erstellt, mit einem schneller sichtbaren Output, mit neuen Rollen, mit neuen Liefermodellen, mit neuen Gesamtstrukturen. Das ist ja wirklich sehr umfassend. Das bedeutet jetzt aber für AtScale auch, in dem Modell ist im Prinzip beschrieben, wie ich das mache. Quasi wie ein neues agiles Manifest, wenn man es jetzt ganz weit treiben wollen würde.
Genau, das ist ja the Adesso Way sozusagen, wie wir es tun. Aber ja, es ist ein Prozessmodell, wie es vorher beispielsweise auch ein Scrum-Modell war, was wir jetzt eben prägend für unsere Softwareentwicklung einsetzen.
Und was heißt das für Adesso? Wer ist denn davon jetzt betroffen? Trifft das erst einmal nur unsere Entwickler oder geht das weiter?
Naja, die agentische Entwicklung betrifft, glaube ich, wirklich alle. So banal und einfach kann man das sagen. Wir haben, nachdem wir uns mit der AI-Force zunächst mal auf die SE konzentriert haben, das ja mittlerweile über die gesamte Gruppe ausgerollt. Das heißt, es gibt eine International AI-Force, die sich auch für die Ländergesellschaften aufgestellt hat, die zu befähigen und für Synergien zu sorgen. Aber wir haben das auch mittlerweile in die Shared-Service-Bereiche reingebracht, weil auch hier ist natürlich denkbar und nötig, dass wir diesen Effizienzgewinn einfach bei uns selber materialisieren.
Ja, absolut. Und jetzt so, ich glaube, woran ja immer viele auch interessiert sind, sind die Fragen, was sind denn da die größten Hürden? Also bei dem Thema, es klingt jetzt so schön, ne? Die AI-Force war da, die sind dann losgelaufen, es hat alle infiziert, zum rechten Zeitpunkt waren wir da mit den Themen, haben die applizieren können. Was sind denn da so die typischen Hürden?
Ja, wir haben so ein bisschen von diesem Mindset-Shift gesprochen, da ändern sich ja einfach Paradigmen und dementsprechend gibt es auch Befindlichkeiten. Viele haben KI ausprobiert, schon lange Zeit vorher, sagen wir mal vor einem Jahr. Und da war natürlich diese Welt auch noch nicht so weit, ja, und haben das damit aber auch abgetan. Und sich jetzt erneut damit zu befassen und zu sehen, welche Fortschritte hat das denn gemacht und wo sind wir, das bedarf einfach nochmal so einer zweiten Aktivierungswelle. Ja, aber unsere Erfahrung ist, wenn wir wirklich vermitteln können, was in den Projekten möglich ist, dann macht es plötzlich so Klick. Und in vielen Bereichen, die jetzt nicht direkt wie die Delivery damit zu tun haben, naja, für die gilt es erstmal so weit zu denken. Also was kann ich heute eigentlich mit KI machen? Und wie gesagt, da sind wir auch immer noch überrascht davon, wie weit wirklich die Möglichkeiten heute
reichen. Ja. Ich glaube auch, einer unserer Erfolgsfaktoren bei der Adoption von sowas ist, dass, ich sag mal, Veränderungsbereitschaft bei uns die Kern-DNA ist. Also die Adesso ist und war ja schon immer so ein sich permanent wandelnder Organismus mit viel Dezentralität drin. Und ich erlebe ja unsere Mitarbeitenden da auch sehr stark interessiert, neugierig, fehlertolerant, in dem Erleben solcher Prozesse, oder?
Ich glaube, wir sind da wirklich gut aufgestellt. Also weitere Erfolgsfaktoren, die einfach dazugehören, sind das Branchenwissen. Und das ist ja auch Ur-DNA sozusagen von Adesso, weil das ganz entscheidend wird für die Qualität, wie ich so einen Prozess überhaupt aufsetzen kann. Der wird einfach sehr spezifikationszentriert werden. Wenn ich an der Stelle einfach einen schlechten Input habe, dann auf so ein Fließband setze, dann werde ich auch irgendwie einen schlechten Output erzielen.
Ich glaube, das ist auch ein Punkt, der zu den Kernskillset oder dem Skillstack der Zukunft gehört, ne? Also genau dieser Punkt zu sagen, wie kann ich ein Problem ausreichend spezifiziert beschreiben, dass ich danach auch über Endstunden in dem agentischen Prozedere ein Ergebnis bekomme, das zu dem passt, was ich beschrieben habe, ne? Also das klassische Anforderungsmanagement war schon immer ein Problem, wie viele Comics dazu gibt, kennen wir ja. Und ich glaube, da liegt auch viel drin, dass man diese Kompetenz, das Domänenverständnis der präzisen Beschreibung gemeinsam dann auch ermöglicht.
Und ich glaube, das Feld wird noch um eins erweitert. Gehen wir mal von der These aus, dass alles Legacy ist, was wir heute an Software haben.
Ui.
Ne? Also wenn ich betrachte, dass ja Software eigentlich heute ein ganzes deutliches Stück vorangetrieben wird dadurch, dass man KI in der Software einsetzt, ja, Businessprozesse beflügelt, mehr Möglichkeiten schafft, mehr Automatisierung, höhere Effizienz und so weiter und so fort. Naja, und gucken da drauf, wo stehen wir denn eigentlich in der Softwarewelt, dann sind wir vielleicht bei 1%, wahrscheinlich nochmal deutlich darunter von Software, die wirklich mit KI heute schon ausgestattet ist.
Ja.
So, das heißt im Umkehrschluss ja, alles ist Legacy. Und wenn man sich das anguckt, naja, dann ergibt sich ja auch, wie können wir einer solchen Aufgabe überhaupt gerecht werden, wenn wir nicht die Mittel dazu hätten, eben Softwareentwicklung genauso effizient durchführen zu können. Und das können wir heute eben mit agentischer Entwicklung. Und das Aufgabengebiet, was sich dadurch für das Requirements Engineering ergibt, ist ja sowas wie Reverse Requirements Engineering. Also möglichst automatisiert von den Altapplikationen die Spezifikationen erneut abzuleiten. Weil Altapplikationen haben ja häufig Dokumentationen, die auf irgendeinem meist unbekannten Stand basieren und nicht unbedingt korrespondieren zu der wirklichen Software. Also Ist ja der
Dreh. Das heißt, jetzt quasi das erste Mal kann der Kunde dann demnächst bestellen, ich will es wieder genauso nur modern. Das war ja immer der Worst Case für alle Softwareprojekte, wenn jemand gesagt hat, wir brauchen einfach genau die gleichen Features wieder. Ne?
Genau, also und von da aus kann ich mich dann weiter nach vorne arbeiten. Mhm. Ne? Also solche, sagen wir mal, Technologiemodernisierung von Systemen sind plötzlich denkbar und nicht mehr in den Zyklen, wie sie vorher halt, wie ich sie vorher denken musste, wenn ich ein Bestandssystem ablösen wollte, dann war irgendwie klar, okay, dann mache ich ja 2 Jahre Requirements Engineering und erstelle die fachliche Grundlage und dann habe ich 3 bis 5 Jahre Entwicklung, ne, wenn ich an wirklich große Systeme denke. Und das kann ich heute in anderen Zeiträumen denken. Und das macht es halt spannend.
Das heißt, wer noch, ich sag mal, einen ganz alten COBOL-Host im Keller hat, kann sich jetzt darauf freuen, dass die Kosten für die Ablösung sinken und schneller werden vom Zeitraum?
Ich glaube, das ist so. Ja, okay.
Okay, und jetzt sind wir ja quasi genau in der Schnittstelle. Du hast jetzt viel erzählt davon, was wir bei Adesso adaptieren. Bei uns geht ja aber fast nichts ohne Kunden. Wie sind denn die Kunden das Thema bisher? Läufst du da offene Türen ein oder ist das eher noch, wie soll ich sagen, verhalten?
Mhm. Vielleicht mal verglichen zu der Einführung von Cloud bei Kunden. Die war, glaube ich, sehr verhalten. Mhm. Also ich komme jetzt ja aus dem hochregulierten Bereich, klar. Aber da waren die ersten Gespräche natürlich mit Datenschutz und ISM und so weiter. Und vielleicht auch erstmal als Totschlagargument, um sich das Thema vom Hals zu halten. Ne, so als Abwehrreaktion, da warten wir nochmal ab. Ich sehe eine viel höhere Aufgeschlossenheit heute zu dem AI-Thema und insbesondere auch zu dem Agentic-Thema, weil jeder, der es einfach mal gesehen hat und vielleicht hier auch mal das Angebot, wir können es jederzeit zeigen. Also wenn Interesse da ist, einfach melden und dann zeigen wir einfach mal direkt aus der Projektwelt, wie sowas funktioniert. Den kann man davon überzeugen oder der ist schon überzeugt. Und weil diese Vorteile einfach so überwiegen, weiß auch jeder, da wartet man jetzt nicht mal ein Jahr mit, sondern da geht man jetzt mit los.
Okay, das heißt jetzt, ja? Nicht morgen, sondern es ist wirklich da.
Jetzt.
Okay, prima. Ja, und ist es dann jetzt zu Ende oder wie geht das weiter? Also hat AtScale ein Lifecycle oder wie kann ich mir das vorstellen?
Ja, das hat ein Lifecycle. Die Entwicklungen sind ja so schnell und so rasant, dass ich glaube, man gar nicht prognostizieren kann, wie die nächste Version wohl aussieht. Ich glaube, das wird auch sehr fließend werden. Ja, wir gehen ja weg von dem Paradigma so ein bisschen, mit dem ich groß geworden bin. Alles ist deterministisch, sondern wir haben so fließende Prozesse. Das ist nicht nur Nachteil, wie der häufig ja gesehen wird im Sinne von ich möchte, dass eine Transaktion ist.
Ja.
Gestern so wie morgen. Da bin ich voll dabei. Aber ich habe ja beispielsweise auch, wenn wir früher Architekturen gebaut haben, ich sag mal klassisch, dann war auch klar, nach ein paar Jahren degeneriert so eine Architektur, weil sie ist nun mal fest zementiert und sie lässt sich schwer bewegen. Und irgendwann habe ich so viele Erker an meiner Anwendung gebaut, dass der Turm umfällt. Und dann ist die Software einfach end of life. Heute mit den agentischen Systemen kann ich Architekturen zur Laufzeit beeinflussen. Das gibt völlig neue Möglichkeiten.
Du meinst im Sinne eines Refactorings, oder?
Ja, ja. Das sind ganz andere Möglichkeiten, die sich da offerieren für Software. Also ich glaube, wir werden ganz andere Softwareentwicklungen erleben. Das wird so viele Implikationen haben. Wir hatten vorher vielleicht so einen Trend zu Plattformentwicklung und plötzlich dreht sich dieser Trend um und wir haben vielleicht wieder einen Trend in Richtung Custom Development. Ne, weil Fertigungsgröße 1 plötzlich nicht mehr unglaublich teuer ist.
Ja, also was ich ganz massiv sehe, ist ja, die Investitionen gehen ja auch in die Richtung. Ne? Anthropic baut jetzt gerade mit großem Private Equity Geld Dienstleistungen auf. Also das Thema Adoption ist es ja. Ne? Es ist nicht mehr das Modell, ich brauche jetzt noch 2% mehr, 3% mehr in meinem Modell an Präzision, an Struktur, sondern ich muss Kundenunternehmen dazu kriegen, die KI wirklich einzusetzen, ne? Um dann hinterher an den Tokens die Milliarden-Invests, die wir da draußen ja gesehen haben, wieder reinzuverdienen. Von daher glaube ich ja auch, dass wir da sehr gut aufgestellt sind und gerade mit den Themenrichtungen, ich sag mal, Modernisierung, Abbau der digitalen Backlogs, auch in der Verwaltung, nicht nur im Privatsektor, sondern in allen Dimensionen. Und da auch wirklich, ich sag mal, von der klassischen Entwicklung bis hin im Plattformthema, weil die schlafen natürlich auch nicht auf den Bäumen. Na, da wirst du ja auch sehen, dass SAP hat seinen eigenen Agenten, Microsoft hat einen, Salesforce hat einen, ServiceNow hat einen, you name them. Im Prinzip alle großen Plattformanbieter wollen natürlich jetzt die Consumption auf ihre Plattform kriegen, indem ihre Agenten dort helfen zu automatisieren. Und ich glaube, das wird ein hartes Battle, Losgröße 1 versus Standardisierung over Plattform, ne?
Ja, genau. Alles Beschriebene ist natürlich auch eine Transition. Wir werden ganz lange eine hybride Welt haben, wo wir alle möglichen Modelle nebeneinander sehen werden und nicht ab morgen ist alles irgendwie agentische Entwicklung. Und wir sind auch nicht an dem Punkt, dass ich sagen kann, bitte liebes Fließband, generiere mir das nächste ERP-System und dann kommt da irgendwas Brauchbares bei raus. Sondern es ist schon noch ein sehr technisch geprägter Prozess, den ich eben brauche, um diese Grundprinzipien in der Software zu verankern, um wirklich Wartbarkeit, Robustheit tief in der Software zu verankern. Sonst brechen mir die Agenten am Ende des Tages eben doch aus. Also das ist auch ein Part, der halt zu At Scale gehört, dass ich so ein Qualitätsframework da verankere als Gegenpol. Die Freiheit, die ich den Coding-Assistenten gegeben habe, auf der anderen Seite, muss ich auf der anderen Seite auch ein Stück investieren in Sicherstellung, dass meine Quality Gates, die ich in unterschiedlichsten KPIs habe, auch weiter sichergestellt werden.
Das heißt, wenn man so subsumiert, ist der Take: Neuer Prozess wird höheren Output produzieren in einem ganz neuen Modell. Heute ist er so weit, dass man ihn sich schon in Teilen von Software angucken kann. Vielleicht noch nicht da, wo ich ERP-Systeme baue, aber eben vielleicht im Kundenportal, an der digitalen Schnittstelle, in der App auch schon?
Ja, sicherlich auch in der App. Macht da keine Ausnahme. Ich glaube, wir werden sehen, dass wir eine Renaissance der bekannten Software-Artefakte bekommen. Solche, die in der Vergangenheit als sinnvoll und wichtig erachtet wurde, aber vielleicht an manchen Stellen zu teuer im Entwicklungsprozess waren. Ja, jeder gute Architekt weiß, es ist sinnig, dass ich Architekturentscheidungen protokolliere und die in einem Backlog mitführe. Das in einer Ausgeprägtheit zu tun, wie das heute agentische Systeme tun können, wohl strukturiert, war früher einfach nicht möglich in dieser Kontinuität und Vollständigkeit. Dadurch gewinnen solche Artefakte, die wir kennen, und das ist gut für uns, quasi mehr Bedeutung in diesem Prozess, wo ich auch Interaktionspunkte dann mit diesem Fließband, mit der Fertigung habe. Und wir werden daneben, glaube ich, eine Menge von neuen Artefakten sehen, wie ich diese eigentliche Fertigung steuern muss, ja. Diese Produktionsanlage sozusagen, vom Input, von der Überwachung bis hin zum Output, aus dem ich dann wieder lerne, wie ich es neu befüttern muss.
Das ist eigentlich ein wunderbares Bild in der Anleihe, ne? Wenn man sich anschaut, ne? Die Chips werden ja heute gefertigt mit Zeiss und Trumpf als Spiegel und Laser. ASML fertigt dann die Maschine und TSMC ist der Einzige, der in der Lage ist, die Maschine so gut einzustellen, dass die Skalierung des Prozesses funktioniert. Und die, ich sag mal, wie man es einstellt, hast du uns ja jetzt heute wunderbar erklärt. Von daher vielen, vielen Dank, Frank, dass du hier heute dabei warst und einmal in den zwei Dimensionen aufgezeigt hast, wie Adesso sich für das Thema aufstellt und auf der anderen Seite uns allen Mut gemacht hast, in die agentische Softwareentwicklung einzusteigen. Und dann schauen wir mal, ob wir das eine oder andere Projekt demnächst tatsächlich agentisch entwickeln dürfen.
Sehr gerne, so machen wir es.
Wunderbar. Danke, Frank. Und wie immer gibt es in den Shownotes unter www.adesso.de/GenAI ein paar Links zu unserem Vorgehensmodell und natürlich auch zu Frank.